Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Die Navi-Corona-Situation ist heute unser Thema. Herzlich willkommen. Die Infektionszahlen haben mittlerweile eine bedenkliche Höhe erreicht.
Ich gehe davon aus, dass diese steigenden Zahlen unter anderem auch zurückzuführen ist auf die Wurstigkeit in der Bevölkerung, auf das Einreißen von diesem Schlendrian.
Die Infektionswege werden immer undurchsichtiger, denn die einzelnen Cluster mischen sich.
Diejenigen, die sich beim Sport angesteckt haben, haben die Übertragung weiter übertragen in die Schulen oder an den Arbeitsplatz. Daher ist es jetzt für uns richtig und der richtige Zeitpunkt, zu reagieren und die Einstufungen zu verändern.
Die Corona-Ampel steht für einige Landesteile auf Orange, doch wirkliche Maßnahmen gibt es nicht. Für Verbote und Anordnungen fehlt nämlich die rechtliche Grundlage.
Das heißt, wir sind stärker auf Empfehlungen angewiesen und damit natürlich auch wesentlich stärker auf die Eigenverantwortung des Einzelnen wieder. Es lässt sich nicht alles, was wir da im Moment feststellen, über neue Verordnungen und Gesetze lösen.
Anzeichen für die Steigerung der Infektionszahlen gab es bereits im Juli. Es ist zu befürchten, dass wir wichtige Zeit verloren haben.
Die zentrale Maßnahme ist Testen, Tracen und Isolieren. Und das ist unsere große Sorge im Modell, weil das wird schwieriger mit steigenden Zahlen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, und da sehen wir leider Anzeichen dafür, dann werden wir ein Problem bekommen.
Die aktuelle Corona-Lage beschäftigt uns heute. Wie prekär ist die Lage und wie groß ist das Chaos bei den Maßnahmen?
Ihre Meinung zählt.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Basch am Telefon, Christoph Holzer, Abwicklung und Bernhard Torkele, Produktion. Das Risiko, in Vorarlberg vom Blitz getroffen zu werden, ist größer als jenes, mit Corona infiziert zu werden. Das sagte mein hochverehrter Kollege Armin Wolf am 24. Juli in der Zeit im Bild 2 in einem Interview mit dem Gesundheitsminister. Damals war das vielleicht richtig. Heute, 54 Tage später, schaut es anders aus. Steigende Infektionszahlen und große Verwirrung und Ratlosigkeit bei Politik und Behörden prägen aktuell das Bild. NBN fragt heute, wie arg ist die Lage, was dürfen wir und vor allem, was sollten wir nicht mehr tun? Ich freue mich ganz besonders, dass sich zwei Gäste begrüßen darf. Auf der einen Seite Martina Rüscher, Gesundheitslandesrätin. Grüß Gott.
Danke für die Einladung.
Und Armin Fiedler, Arzt, Gesundheitsmanager und Berater der Landesregierung. Grüß Gott, Dr. Fiedler.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Frau Landesrätin, haben Sie die Lage noch im Griff?
Ja, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir das, aber wir sind, und das sage ich jetzt auch klar, auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wir brauchen jetzt jede Einzelne und jeden Einzelnen als Vorbild, die vorangehen, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, und die weiteren Hygieneempfehlungen beachten.
Es hat sich gestern etwas ereignet, was man eigentlich nicht so gewohnt ist von Ihnen. Sie haben zu Mittag bei einer Pressekonferenz beispielsweise gesagt, Fußballspiele, nein. Am Abend in Verhalte sind Sie zurückgerudert. Man hat sozusagen sich noch einmal verabredet. Ist das ein Beleg dafür, wie verworren die Situation ist, wie man teilweise durchaus auch ein wenig überfordert sein kann?
Es ist richtig, dass wir eine Maßnahme von den rund 40 Maßnahmen, die wir für Gelb und für Orange vorgeschlagen haben, noch verändert haben gestern im Laufe des Tages, aber mit gutem Grund. Wir haben nämlich für alle Kampf- und Mannschaftssportarten den Hinweis erhalten, dass die Ansteckung von unseren Ärztinnen und Ärzten nicht in der Regel beim Spiel oder beim Training passiert, sondern im Anschluss in den Kabinen oder beim gemeinsamen Getränk oder beim gemeinsamen Ausklang. Darauf haben wir reagiert, weil wir natürlich wissen, dass wir auch mit diesen Empfehlungen große Auswirkungen haben und erzielen. Also bei allen Mannschafts- und Kampfsportarten, wo der Kontakt zwischen denselben Personen nicht länger als 15 Minuten mit derselben Person dauert, ist die Ansteckungsgefahr so gering, dass wir die Empfehlung entsprechend geändert haben. Nicht für alle anderen, zum Beispiel Ringen geht weiterhin nicht, weil da habe ich das. Im Moment, ich würde sagen, wir in Vorarlberg, wir sind ausgezeichnet vorbereitet. Wir haben über den gesamten Sommer mit allen Ressorts alle Maßnahmen für jede Ampelstufe vorbereitet. Wir haben das gestern quasi aus der Tasche genommen. Wir haben das nochmals konkretisiert und adaptiert und das sofort in die Umsetzung bringen können. Noch als Empfehlung, weil uns die gesetzliche Grundlage fehlt. Österreichweit sehen wir das auch, fehlen die Rechtsgrundlagen und es fehlen teilweise aus meiner Sicht auch manche Vorbereitungen in den einzelnen Bundesländern.
Herr Dr. Fiedler, Sie haben gestern bei dieser Pressekonferenz der Landesregierung gesagt, wir im Sinne von wir alle, nicht die Experten und Politiker, sondern wir alle, haben das offenbar unterschätzt. Man ist zu easy going gewesen im Juli und August. Wie kann so etwas passieren?
Zum Ersten ist es so, dass wir mit einer neuen Epidemie zu tun haben. Wenn Sie sich im Vergleich ansehen, sei es die Grippe, sei es AIDS, sei es Ebola, sei es Masern, das sind Erkrankungen, die wir entweder seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten zumindest kennen. Wir lernen jeden Tag neu dazu. Wir haben seit 9 Monaten, die 9 Monate, die wir diese Erkrankung, diesen Virus kennen, sehr viel dazugelernt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze in Ländern. Und ja, mir kam auch vor, dass die Lockerungen, also nach dem Lockdown, sehr plötzlich passiert sind und vielleicht im Nachhinein gesehen etwas überzogen waren. Mir kam vor, dass gerade dann, wo sich die Bevölkerung eigentlich an den Mund-Nasen-Schutz, an die Masken gewöhnt hatte, er wieder weggenommen worden ist, also nicht mehr aktuell war. Und das hat auch einen psychologischen Hintergrund. Ich war sehr viel unterwegs in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Deutschland, in der Schweiz. Während des ganzen Sommers waren dort immer Maßnahmen zu sehen. Sei es Mund-Nasen-Schutz in den Geschäften, sei es die Registrierung in der Gastronomie. Und das vermittelt auch der Bevölkerung, dass nicht alles so ist wie der Sommer 2019.
Okay. Es kommen schon Anfragen herein. Ich beginne mit dem Reinhard Schäfknecht, der im Facebook schreibt, unverständlich war es, trotz steigender Zahl der Infektionen die Messe durchzuführen. Die grüne Ampel hätte während der Messe schon auf gelb umschalten sollen, aber es war eine politisch gewollte Veranstaltung etc. etc. Martina Rüscher,
ich verstehe
warum
diese
Messe?
Frage.
Ja. Ja. Gibt es ein Messecluster? Weiß man das?
Nein, wir hatten bislang keinen einzigen Ansteckungsfall von der Messe. Und das auch mit gutem Grund. Wir haben so ein strenges Maßnahmenkonzept vorbereitet für die Messe. Wir versuchen ja auch als Gesundheitsbehörde in allen Bereichen, auch in der Wirtschaft, um Arbeitsplätze zu sichern, zu unterstützen. Und wir haben gesagt im Vorhinein eine klare Entscheidung. Ja, es kann diese Messe geben, aber mit extrem starken Einschränkungen. Das hat ja auch dazu geführt, dass nur sehr wenige Besucherinnen und Besucher wirklich dort waren, weil Mund-Nasen-Schutz überall und das Wissen, das gehört natürlich auch dazu. Also ich denke, wir müssen lernen, mit diesem Virus im Moment zu leben. Wir können nicht alles auf Null fahren, dann hätten wir jetzt schon wieder den Lockdown. Wir können aber ausschließen aus heutiger Sicht, dass die Messe irgendwie zu dieser Lage beigetragen hat. Ganz im Gegenteil, wer dort war, hatte so große Abstände, da war keine Gefahr.
Würden Sie wieder sagen, die Messe soll stattfinden? Jetzt im Lichte dieser Zahlen 3 Tage danach.
Wir haben ja jetzt eine geänderte Lage und ja. Das war auch im Bescheid für die Messe so vorgesehen. Wenn die Infektionslage steigt, dann werden alle Großveranstaltungen neu überdacht und überlegt. Die Messe könnte weiterhin stattfinden, aber mit noch weiter reduzierten Besucherzahlen.
Ich habe gestern einen Report gesehen, da war Niki Popper zu Gast im Report der Simulationswissenschaftler Mathematiker TU Wien. Und es ist mir schon ein wenig warm geworden, nicht ums Herz, sondern ein wenig heiß vielleicht, weil Niki Popper gewisse Dinge gesagt hat, die das Handeln, das man jetzt sieht von der Politik, in einem anderen Licht erscheinen lässt. Er sagt, dass das jetzt so kommt, das ist in keiner Weise überraschend.
So überraschend ist es nicht. Es ist eben einerseits schon ab Juli ein Anstieg zu sehen gewesen, dieser langsame Anstieg, den wir beobachtet haben, und der ist das Fundament. Dann kamen eben Urlaubsrückkehrer, es ist jetzt, die Indoor-Aktivitäten sind jetzt sehr viel mehr verstärkt. Und wir sehen das im Modell sehr schön, weil wir ja wirklich versuchen, diese Netzwerkprozesse und diese Ausbreitungsnetzwerke abzubilden. Und die haben wir immer einen kleinen Zeitverzug. Und das sehen wir jetzt eben. Und deshalb war damit eben zu rechnen, dass jetzt im September die Zahlen steigen. Und wie es jetzt weitergeht, wird natürlich jetzt die spannende Frage sein.
Das ist eine spannende Frage. Niki Popper hat das auch am 31. August via Medien auch kundgetan. Herr Dr. Fiedler, sind Sie auch davon ausgegangen im Ende August schon? Oder im Juli schon, dass da die Zahlen wieder so ins Brodeln kommen, dass für September schon etwas Übles zu erwarten sei?
Ja, die Strategie des Lockdowns geht ja eigentlich zurück auf ein epidemiologisches Modell von Thomas Breuer, einem sehr bekannten Epidemiologen, der von der Hammer- und Tanz-Strategie sprach. Nicht? Also es gab diese große, hohe epidemiologische Kurve der Ansteckungen. Der Hammer war sozusagen der Lockdown, also man hat das dann runtergeschlagen. Aber dann kam der Tanz. Das heißt, es war immer schon klar, dass wir das niemals auf Null, die epidemiologische Untergrundsituation sozusagen auf Null halten können. Und Und dann ist natürlich die Frage, wie gut kann man tanzen? Ja, also wie gut funktionieren unsere Maßnahmen, dass wir wirklich, sobald ein Cluster auftritt, dass Fälle auftreten, dass wir die Maßnahmen haben und die Kapazität haben und das Wissen haben, wie man damit umgeht. Bisher haben wir das gut nachverfolgen können. Ich hoffe auch in der Zukunft. Was Niki Popper gesehen hat, was wir alle gesehen haben, dass natürlich über den Sommer diese kleinen Anstiege immer waren. Wir haben die aber immer eigentlich relativ gut im Griff gehabt. Was uns überrascht hat, war, wir wussten, und da stimme ich mit Niki definitiv überein, wir wussten, im Herbst wird ein Anstieg kommen. Wann der genau ist, also meine Einschätzung war, dass es möglicherweise etwas später kommt. Er kam früher und da haben wahrscheinlich die Reiserückkehrer aus dem Balkan und so weiter und, wie ich gestern schon gesagt habe, möglicherweise auch eine gewisse Nachlässigkeit von uns allen dazu beigetragen.
Okay. Martina Rütscher, abschließend jetzt für diesen ersten Block. Muss man sich etwas vorwerfen lassen in der Landesregierung? Hat man Zeit versäumt? Wenn jetzt sozusagen Assistenzeinsatz angefordert wird vom Bundesheer, damit wir die Infektionsteams aufstocken können, jetzt fragen sich viele Menschen in diesem Land, wer sollte die in der ganzen Sommer tun?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kann sagen, wir haben wirklich sehr intensiv diesen Sommer genützt, um diese intensive Zeit für den Herbst vorzubereiten. Das heißt, alle Abläufe sind jetzt sehr klar.
Aber jetzt schwimmen die Leute bei den Infektionsteams, was wir dann auch noch an verschiedenen Beispielen darlegen können in dieser Stunde.
Selbstverständlich.
Was ist da passiert?
Wir haben etwas früher diese Erhöhung, als wir eigentlich damit gerechnet haben. Aber wir reagieren täglich sehr intensiv. Es braucht jetzt ein bisschen Geduld, bis alle Leute eingeschult sind. Wir erhöhen und stocken diese Mannschaft ja derzeit auf. Und zwar von 30 auf 42 hatten wir das schon geplant. Wir ziehen jetzt den nächsten Schritt schon vor und stocken auf 92 Arbeitsplätze auf. Wir übersiedeln am Freitag in die Messe. Wir machen dort ein Teamsplitting und das läuft ja alles parallel. Gestern Morgen zum Beispiel hatten wir nach diesen ersten Umstufungen, die auch für uns überraschend kamen seitens des Bundes, die Führungsgruppe einberufen. Das sind 7 Leute, ein enges Kernteam, die ein Riesennetzwerk um sich haben. Die Abläufe sind völlig klar. Wir wissen genau, jeder weiß, was zu tun ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem riesigen Team überall an allen diesen Stellen die Situation sehr gut handeln können.
Okay. Ihre Meinung zählt.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Wir haben jetzt zu Gast Martina Rütscher, Gesundheitslandesrätin, und Armin Fiedler, Arzt, Gesundheitsmanager und Berater der Landesregierung. Es geht um die aktuelle Situation bei Corona. Haben wir die Frau Hämmerle aus Brand schon? Grüß Gott, Frau Hämmerle.
Wir hätten am Sonntag Erstkommunion mit 6 Kindern hier verbrannt. Und jetzt ist die Frage, wir sind bei der Diözese überall abgewiesen worden. Wir wissen nicht bis jetzt dato, ob die Kommunion durchführbar ist oder nicht. Ob die mir die Frau Rütscher bitte eine genaue Antwort geben kann.
Können Sie das, Martina Rütscher?
Ja, das kann ich gut beantworten. Brand liegt ja in einer etwas verschärften, eingestuften Region. Dennoch gibt es von uns keine Empfehlungen, Veranstaltungen nicht durchzuführen. Bei Gelb wäre es in einer orange eingestuften Region, wäre es immer noch Indoor mit zugewiesenen Sitzplätzen. Das wäre bei der Erstkommunion der Fall. Bis zu 250 Personen möglich. Also ja, bitte durchführen.
Brand ist gelb, weil Ausnahmen von der orangen Situation im Bezirk Bludenz.
Korrekt.
Wenn das in Bludenz wäre, würde die zweite Variante gelten.
Ganz genau.
Gut, okay. Dann der Herr Simmer aus Lauterach.
Die Bevölkerung schreit nach Aufklärung zu diesem Thema Corona. Und es stellt sich eine Frage. Warum werden nicht nur außer dem Robert-Koch-Institut, Professor Drosten und WHO, nicht zum Beispiel die Gruppe Respekt.plus, wo sich mittlerweile über 1000 Ärzte und Wissenschaftler angehören, warum werden solche Leute nicht eingeladen und von den Politikern und von den Medien? Und warum gibt es da keine Gegenüberstellung zu denen, die sagen, ja, Corona, es ist so, wie die Medien das jetzt behaupten, dass es ist, unsere Politiker. Und das kann ja nicht sein, wenn es so viele Wissenschaftler und Ärzte gibt, die auf der anderen Seite sagen, nein, es ist anders, das stimmt nicht, so stimmt das nicht, wie man uns das suggeriert.
Herr Dr. Fiedler, ich bin froh, dass Sie da sind. Worauf hört man? Welche Experten kommen zu Wort? Werden gewisse Experten, die nicht die Mainstream-Meinung haben, wie es immer wieder behauptet wird, mundtot gemacht, weggeschwiegen?
Also erstens glaube ich das nicht. Ich habe zufällig selbst in einem österreichischen Fernsehprogramm gerade vor einigen Tagen den Herrn Bhakti live gesehen, interviewt von einem österreichischen Fernsehjournalisten.
Servus TV war das, kann man
richtig
sagen.
Richtig, das war Servus TV. Also das stimmt einmal sicherlich nicht, dass man den Leuten nicht die Möglichkeit gibt, sie zu artikulieren. Aber vielleicht noch viel wichtiger ist, ich glaube, jeder kann beurteilen, wenn man weltweit schaut, was macht Corona mit Bevölkerungen, die eben nicht solche Maßnahmen ergriffen haben oder nicht vorbereitet sind. In den USA, wo man das politisch, ich würde mal sagen, nicht auf die Reihe bekommen hat mit den notwendigen Maßnahmen, haben wir jetzt diese Woche wahrscheinlich 200.000 Tote. Wir werden bis Ende des Jahres nach Projektionen bis zu 400.000 Tote haben. Sie können sich zudem sämtliche europäischen Länder und auch gewisse Städte heraussuchen und mal die Hintergrundmortalität sich ansehen. Also wenn man schaut, wie viele Menschen sind in den letzten 10 Jahren über das Jahr hinweg jeweils verstorben? Und dann schauen wir uns 2020 an. Da können Sie jede Stadt, jedes Land können Sie aussuchen. Die Mortalität ist sehr, sehr stark gestiegen in den Monaten Februar bis April. Also es ist nicht so, dass das einfach nur die Grippe ist oder alles verlogen und übertrieben. Dem ist nicht so, weil wir sehen das in den Ländern, wo es eben keine oder weniger Maßnahmen gibt.
Und die Sterberate wäre noch viel höher, wenn wir die drastischen Maßnahmen im März, April nicht gezogen hätten.
Absolut.
Ist davon auszugehen?
Absolut. Wir sehen das auch in Österreich. Also die Länder, die einen relativ harten Lockdown hatten, haben da auch besser abgeschnitten.
Okay. Dann der Franz Walter möchte wissen, wie es mit der Ansteckungsgefahr und der Rolle als Gefährder bei Kindern ausschaut.
Ja, bei Kindern ist es eine sehr schwierige Situation. Also ich muss dazu sagen, wir kennen dieses Virus erst seit 9 Monaten und wir lernen immer noch sehr viel dazu. Auf der einen Seite sind Kinder klinisch viel weniger betroffen. Allerdings wissen wir auch, dass Kinder natürlich auch als Vehikel funktionieren können, um die Ansteckung in die Community, in die Bevölkerung, also in die Familien zu bringen. Inwieweit das in jedem einzelnen Fall vorliegt, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Bei manchen Kindern, auch Schulen, Kindergärten und so weiter, gibt es überhaupt keine Probleme. Und dann tauchen wieder Cluster auf, die aus Schulen, aus Kindergärten, aus Tagesbetreuungseinrichtungen kommen.
Also da haben wir zu wenig Informationen
nach wie vor über
das Virus.
Ja, wir wissen einfach da zu wenig, vor allem was Kinder betrifft, da wissen wir ganz einfach zu wenig noch.
Dann die Verena aus Halberschwende.
Gott und die Maskenpflicht sind einfach Verweigerer dabei, vor allem Ältere, wo man geschützt wird. Und da ist meine Frage, als kleiner Einzelhändler, was ich zum Tun habe. Also bis auf das ist Anschlag sowieso.
Also Leute kommen ohne Maske zu Ihnen ins Geschäft?
Ja, genau.
Was soll sie tun?
Ja, wir hören das immer wieder und wir haben ja seit Montag auch die Verpflichtung, bundesweit Masken wieder zu tragen in allen Kundenbereichen, also auch in diesen Geschäften. Ich würde Sie bitten, nachdem uns im Moment die Rechtsgrundlage noch fehlt, auch zu ahnden, die Person darauf hinzuweisen, bitte die Maske zu tragen. Sie kann natürlich auch im Sinne der Privatrechte die Person, wenn es ihr ein großes Anliegen ist, des Geschäftes verweisen. Aber ich weiß, das ist schwer, gerade in kleinen Geschäften. Man versucht, die Kundenkontakte zu halten. Aber der beste Weg ist wahrscheinlich, selbst Vorbild zu sein, selbst die Maske zu tragen und immer wieder darauf hinzuweisen.
Wo ist dann die Maskenpflicht exekutierbar? In den Öffis?
In den Öffis wird sie exekutiert.
Da haben wir die Rechtsgrundlage da.
Wir haben sie, ja genau. Wir haben auch die Rechtsgrundlage für die verordneten Masken. Allerdings hat der Verfassungsgerichtshof ja diese Rechtsgrundlage im Moment aufgehoben und der Bund erarbeitet derzeit eine Novelle für das Epidemiegesetz und dann sind auch Bestrafungen wieder möglich.
Also in den Öffis?
In den Öffis geht das, weil das quasi die Verkehrsbetriebe selbst genau festlegen.
Ist das koscher?
Das ist richtig. Das ist auch korrekt, weil die Verkehrsbetriebe selbst diese Maßnahme setzen können. Okay. So wird in den Bussen und auch in der ÖBB gestraft.
Okay, also das Hausrecht sozusagen kann die ÖBB und kann der VVV machen. Genau. Gut, wieder etwas gelernt. Dann der Herr Brunner will wissen, wann die telefonische Krankmeldung wiederkommt, die kommt nicht wieder. Das ist nicht geplant momentan.
Im Moment kommt sie nicht wieder. Die ÖGK, die Sozialversicherungen haben sich dagegen entschieden. Sehr wohl aber das E-Medikament.
Okay, also der Arzt gibt das der Apotheke.
Da korrekt, muss man nicht ganz genau. Aber zur Krankmeldung muss man jetzt wieder zum Arzt.
Gut, dann die Frau Hartmann aus Hart.
Wir haben am Dienstag fängt bei uns wieder das Kneipturnen an. Mhm. Und mich hat mir jetzt aber im Jänner Hornhaut transplantiert. Jetzt möchte ich ihn fragen, soll ich da gehen oder nicht? Kann ich da wieder anfangen zu tun?
Martina. Ja, Frau Hartmann, jedenfalls mal Gratulation zum Schritt, dass Sie turnen. Das ist ausgezeichnet. Selbstverständlich, bitte machen Sie das. Auch wenn Sie zur Risikogruppe gehören, dann schützen Sie sich bitte selbst und schützen Sie andere, indem Sie vermehrt auf Abstand achten und auch die Maske tragen. Aber bewegen Sie sich, das tut Ihnen sicher gut.
Der Herr Hötzl möchte noch wissen, inwiefern die Geschichte mit Echinacea was sein kann, Herr Dr. Fiedler? Echinacea soll gegen Corona wirken, ist in den mehreren Schlagzeilen zu lesen gewesen.
Ja, im Laufe der Corona-Epidemie ist weltweit sind immer wieder Mittel aufgetaucht, sei es Chloroquin oder Hydroxychloroquin, andere Naturheilmittel, Kristalle, homöopathische Mittel und so weiter. Als Wissenschaftler muss man natürlich so weit gehen, dass man sagt, also ich akzeptiere nur die Dinge, die tatsächlich wissenschaftlich einen nachweisbaren Erfolg versprechen. Die meisten dieser Mittel sind ja auch in der Zwischenzeit getestet worden. Der Goldstandard für seinen Test sind einfach klinische Proben, wo wir viele Leute mit diesem Medikament behandeln, Doppelblindstudien sozusagen, wo wir dann genau wissen, was hilft und was nicht. Das war auch die Situation mit dem Chloroquin, das ja von den USA sehr hochgelobt worden ist, inklusive vom Präsidenten, hat sich herausgestellt, dass das keine Wirkung hat. Im Gegenteil, viele dieser zum Teil Hausmittel, zum Teil Medikamente, die verfremdet angewendet werden, fügen noch dazu Schaden zu. Von Echinacea ist mir nicht bekannt, dass das eine spezifische Wirkung für den Coronavirus oder gegen das Coronavirus haben soll.
Der Präsident Trump sagt ja viel. Offensichtlich hat er gestern wieder gesagt, in 3-4 Wochen gibt es Medikamente oder Impfstoff in Amerika. Können Sie sich das vorstellen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also wir sind immer noch in einer Handvoll Impfstoffe in der Phase 3 der klinischen Überprüfung. Erst wenn diese Phase 3 abgeschlossen ist und da sind wir noch einige Wochen davon weg, dann muss der Impfstoff sozusagen zugelassen werden von der jeweiligen Arzneimittelbehörde. Dann erst langsam kann erst die Produktion anlaufen, dann kann die Verteilung anlaufen. Das sind riesige logistische Probleme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass vor Jahresende irgendwo, auch in den USA, auf weiter Fläche sozusagen ein Impfstoff verteilt werden kann in der Bevölkerung, die Bevölkerung geimpft werden kann. Was Europa betrifft, würde ich auch sagen, dass dieser Zeitplan sehr ambitioniert wird. Wenn ein Impfstoff großflächig da sein könnte, möglicherweise im Frühjahr.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Die Frage zur heutigen Sendung: Wie gefährlich ist mittlerweile die Corona-Situation?
Dieses Orange-Schalten war schon ein bisschen ein Zeichen, dass es ein Signal gibt, auch für die Bevölkerung, das medial auch transportiert wird, zu zeigen, bitte, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig.
So überraschend ist es nicht. Es ist eben einerseits schon ab Juli ein Anstieg zu sehen gewesen.
Die Bevölkerung schreit nach Aufklärung zu diesem Thema Corona.
Wir hätten am Sonntag Erstkommunion mit 6 Kindern hier verbrannt. Wir wissen nicht bis jetzt dato, ob die Kommunion durchführbar ist oder nicht.
Dann funktioniert das mit der telefonischen Krankmeldung oder hat man das vor, um das einführen?
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Meine Gäste heute: Martina Rüscher, Gesundheitslandesrätin, und Armin Fiedler, Arzt, Gesundheitsmanager und Berater der Landesregierung. Am Vormittag hat mich Harald Otti schon angerufen vom Mo Catering, und er war einmal im Juni bei einer Sendung hier und hat uns damals schon das Leid geklagt, und er wirkte relativ verzweifelt. Wir haben ein kurzes Interview aufgenommen.
Von der Politik erwarten wir uns alle, dass endlich irgendwann einmal Klarheiten geschafft werden. Man sieht das jetzt gerade an dieser Ampel-Geschichte, die wirklich für uns als Veranstalter absolut nicht zufriedenstellend ist, da wir wirklich nicht wissen, was ist jetzt, was sind für Maßnahmen, was müssen wir tun. Wir kennen uns vorne und hinten nicht mehr aus.
Fühlen Sie sich irgendwie ein wenig im Stich gelassen?
Ein wenig. Ich glaube, das ist völlig untertrieben. Ich sehe es ein bisschen so, die sehen uns beim Sterben zu. Und viele der Unternehmer stehen wirklich vor dem finanziellen Ruin. Mit diesen Maßnahmen, die ja nur Empfehlungen sein sollten, haben wir täglich laufend Absagen. Aussagen für unseren Kanzler Kurz, Weihnachtsfeiern zu unterlassen oder nicht zu machen, haben eine Stornierungswelle hervorgerufen, die wir ganz ehrlich nicht verstehen.
Martina Düscher.
Ja, ich kann Harald Otti sehr gut verstehen. Ich komme ja selber aus der Veranstaltungsbranche und ich weiß, das ist enorm schwer für die Reiseveranstalter, für alle, die in diesen Bereichen aktiv sind oder auch natürlich für die gesamte Nachtgastronomie. Aber Klarheit steht im Widerspruch zum Thema Blicke in die Zukunft und sag uns, was wird. Wir versuchen mit der Ampel möglichst aktuell und rasch die Situation darzustellen, wie sie jetzt ist und Empfehlungen auszugeben, wenn wir sehen, der Trend der Infektionszahlen geht nach oben, dass wir jetzt präventiv Maßnahmen setzen, stärkere, um diesen Trend wieder nach unten zu bringen.
Ist die Ampel überhaupt noch ein Vehikel, das angenommen wird? Weil wenn man jetzt, gestern hat es eine Schlagzeile geheißen bei uns im ORF, der Bundeskanzler montiert die von der Bundesregierung eingeführte Ampel sofort wieder ab.
Ja, wir haben diese Schlagzeilen auch gelesen. Wir sind auch mit allen verschiedenen Behörden auch auf Bundesebene im Kontakt, sowohl mit dem Bundeskanzleramt als auch mit dem Gesundheitsministerium. Die Arbeit läuft auf Hochtouren. Die Ampel macht Sinn. Sie ist ein Frühwarnsystem, sie beleuchtet viele Faktoren und sie ist ein Präventionssystem. Das heißt, sie sagt uns, was müssen wir jetzt tun, um wieder richtig zu reagieren. Dass die Maßnahmen, die noch nicht verordnet werden können, das ist nicht gut. Und unser Weg, unsere Empfehlung, die wir auch heute an den Bundesminister geben ist, gebt einige Bereiche vor, wie Veranstaltungen, Mund-Nasen-Schutz, regelt die österreichweit gleich scharf oder an die Ampelfarben angestuft und alles andere überlasst bitte den Ländern, wie es in den Spitälern zugeht, wie wir das in den öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir diesen Weg auch gehen können. Ich hoffe sehr, dass sich die Bundesebene rasch dafür entscheidet. Aber die Maßnahmen in Vorarlberg sind klar. Wir haben unser Dashboard, wie entschieden wurde, für alle einsehbar, gestern alleine 42.000 Zugriffe. Und wir haben zwei sehr gute Übersichten gemacht aus unserer Sicht, sowohl für Gelb als auch für Orange, was gilt. Für den Harald Otti, diese Vorausschau in die Zukunft, was in 2-3 Monaten sein wird, können wir nicht geben. Wir müssen eher schauen, wie schaffen wir es, dass diese Betriebe trotz dieser schwierigen Situation überleben und jetzt diese finanziellen Hilfen bekommen, die sie brauchen.
Okay, gut. Dann haben wir den Hans-Peter Hutter, Hygienemediziner, habe ich interviewt. Er sagt, die Ampel hat primär die Funktion einer Alarmwirkung, nach dem Motto, Schluss mit lustig, liebes Volk, jetzt seien wir wieder ein bisschen brav sein, wie der berühmte Kaiser. Und Hans-Peter Hutter macht sich Sorgen wegen dieses Hin und Her, wegen dieses durchaus verbreiteten, ja, nicht gerade wissen, was jetzt wirklich Sache ist.
Je mehr Unsicherheit hier ist und je mehr Hin und Her es gibt, auch mit Empfehlungen, Maßnahmen, desto weniger gibt es hier auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Man nimmt das eine oder das andere vielleicht nicht mehr ernst genug und das ist genau das, was wir jetzt in dieser Situation überhaupt nicht brauchen.
Wie können wir das verhindern, Armin Fiedler? Wie kann man wirklich sagen, dass jetzt alle wieder an einem Strang ziehen, auch wenn Wahlen sind in Wien, auch wenn das und das ist? Es ist für das Volk, für uns, für die Bevölkerung schon schwierig.
Es ist da in der Tat schwierig und ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich kann auch irgendwo die Konfusion nachvollziehen. Aber wie schon gesagt wurde, die Ampel ist eine Risikoeinschätzung. Die Ampel als Instrument und die technische Arbeit dahinter ist, ich würde das mal sagen, wirklich Weltklasse. Also ich bin da ganz, ganz stolz drauf, was für Arbeiten da geleistet worden sind. Das sollten wir nicht wegwerfen. Das Problem ist die Verbindung der Risikoeinschätzung, also der Ampelfarben mit den Maßnahmen. Jetzt, so wie ich das sehe, ist es einfach zwei Gleise. Man hat also eine technische Arbeit begonnen und gut abgeschlossen. Dazu braucht es natürlich ein rechtliches Umfeld, ja, also die gesetzlichen Maßnahmen, die parallel dazu entwickelt werden müssen. Und da sind wir einfach politisch für 3-4 Wochen im Verzug. Was bedeutet das jetzt? Ich könnte entweder technisch bremsen, was wahrscheinlich nicht sinnvoll wäre, oder ich kann ganz einfach mit dem agieren, was wir im Moment noch haben, für dieses Interregnum für 3-4 Wochen, bis tatsächlich die Politik gleichschaltet und wir sozusagen ein homogenes System haben, Ampelfarbe und Maßnahme. Aber es kommt eine weitere Komplikation dazu. Ich kann nicht garantieren, und niemand wird das können, dass wir auf immer diese Maßnahmen kongruent mit der Ampel beibehalten können. Das hängt wirklich davon ab, wie die Bevölkerung reagiert, wie die Epidemie anspricht auf diese Maßnahmen. Es kann also durchaus sein, dass auch wenn die gesetzlichen Grundlagen einmal da sind, dass wir nachbessern müssen, dass wir nachschärfen müssen. das kann niemand voraussagen. Und wir sehen das jetzt in Israel. Nicht? Also das hat sich auch niemand gewünscht, dass der Musterschüler dann auf einmal wieder in den sprichwörtlichen Lockdown gehen muss.
Okay. Dann die Frau Brandstätter
am Apparat. Und zwar Krankenhaus Maria Ebene. Ich habe jemanden verdorben. Und es ist uns vielen anderen auch nicht logisch, dass die Leute jetzt da von 5 Stunden auf 3 Stunden reduziert sind mit dem Ausgang, dass sie im Haus ohne Maske nicht sein dürfen, dass kein Besuch auf den Parkplatz heraus kommen darf und dass das Personal, wo aus und die geht, wo frei hat, wo wieder kommt, ohne Maske im Visumen anziehen. Es ist uns einfach nicht logisch. Und was kann man da machen?
Martina Rüscher.
Ja, vielen Dank. Ich habe das jetzt zugehört und ich werde diese Gedanken auch mitnehmen oder diese Rückmeldung. Ich möchte dazu sagen, dass wir ein sehr gutes System haben in Vorarlberg, dass sich nämlich alle Spitäler in regelmäßigen Sitzungen gemeinsam abstimmen über die Maßnahmen, die sie umsetzen. Auch das Krankenhaus Maria Ebene. Das heißt, es gibt eine abgestimmte Vorgangsweise. Dafür auch ein großes Dankeschön. Das ist ja nicht einfach. Wir werden aber diese Anliegen jetzt mitnehmen und ich werde es mit den Trägern in Maria Ebene diskutieren.
Okay. Ist der Bezirk Feldkirch wäre gelb, also nicht so bös.
Ja, dazu hat es gestern eine Sitzung gegeben. Es ist ähnlich wie beim Roten Kreuz. Die Spitäler sagen, sie sind, gerade die Landeskrankenhäuser, ein großes Haus. Ja. Patienten kommen oft von einem Spital in das nächste und dort ändert sich dann auf einmal wieder die Besuchsregelung. Das heißt, alle Spitäler haben gesagt, wir nehmen die Besuchsregelung für Orange an und machen das im gesamten Land gleich. Und das sind eingeschränkte Besuchsregelungen, aber man kann Besuche durchführen und auch eingeschränkter Ambulanzbetrieb, aber auch dort natürlich mit Termin, mit Überweisungen ist weiterhin alles möglich.
Radio Vorarlberg, Neues bei Neustädter.
Die aktuelle Lage in Sachen Corona, wieder einmal unser Thema. Martina Rüscher ist bei mir, die Gesundheitslandesrätin, und Armin Fiedler, der Gesundheitsmanager und Berater der Landesregierung. Noch ein paar Sätze von Niki Popper aus dem gestrigen Report. Niki Popper, Simulationsforscher, Mathematiker von der Uni in Wien. Er sagt, Maske und Veranstaltungsbeschränkungen sind okay, aber, Zitat, das ist noch nicht sehr viel, sagt er.
Die zentrale Maßnahme ist Testen, Tracen und Isolieren. Und das ist unsere große Sorge im Modell, weil das wird schwieriger mit steigenden Zahlen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, und da sehen wir leider Anzeichen dafür, dann werden wir ein Problem bekommen. Und man kann sozusagen umgekehrt beantworten. Die zweite Welle wird dann da sein, wenn das Testen, Tracen und Isolieren nicht mehr funktioniert. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch gemeinsam ersucht, dass wir die Zahlen bekommen. Punkt 1 zu den Ressourcen, aber vor allem zu der Zeit, die das Testen und Tracen braucht. Weil das ist der entscheidende Faktor. Je langsamer das ist, umso schneller breitet sich die Krankheit aus. Und die Zahlen, die wir zur Verfügung haben, deuten darauf hin, dass wir ein Problem bekommen oder auch schon haben.
Sagt Niki Popper. Martina Rüscher, haben wir das im Griff? Wir waren sehr stolz auf unser Infektionsteam. Jetzt, wir werden noch 2, 3 Beispiele bringen, hat man das Gefühl, wir hinken hinten drein.
Ja, also ich bin wirklich immer noch sehr stolz auf dieses riesige Team und zwar in allen Bereichen, von der Probenabnahme vom Roten Kreuz über das Testen in der Pathologie Feldkirch, die digitalen Services, dass man das überhaupt das Ergebnis bekommt via SMS und QR-Code. Sobald die Pathologie dieses Ergebnis einspielt, wird die Person informiert und im Anschluss das Infektionsteam, die dann das Tracen übernehmen. Alle Systeme funktionieren hervorragend. Ein herzliches Dankeschön dafür. Wir sind auch im Bundesländervergleich hier weit, weit voran. Was wir aber sehen im Infektionsteam, die Zahlen der letzten Tage haben uns auch dort überrascht, das müssen wir sagen. Wir schaffen immer noch alle positiv Getesteten in der vorgegebenen Frist von 24 Stunden zu informieren. Sie werden dann schon mündlich abgesondert. Der schriftliche Bescheid kann dann 2, 3 Tage dauern, spielt aber auch keine Rolle, denn es gilt die mündliche Absonderung. Und jede Person hat dann, muss man sich vorstellen, 40, 50 Kontaktpersonen, die wiederum alle angerufen werden müssen und wiederum muss dann erst eruiert werden, ist es wirklich eine Kontaktperson oder nicht. Und jetzt haben wir die Situation, dass oft positiv Getestete natürlich alle informieren, die sie jetzt auf unsere Liste schreiben und sagen, du, ich habe dich dann genannt. Dann warten die verzweifelt auf einen Anruf. Unter Umständen hat aber das Infektionsteam entschieden, das ist keine Kontaktperson Kategorie 1, keine Maßnahme. Und wir verbessern diesen Ablauf jetzt, indem wir alle Personen auch per E-Mail kontaktieren und darüber informieren.
Gut. Gott sei Dank haben wir noch Zeit. Machen wir das Beispiel meiner Zwillinge. Es ist so, sie spielen in einem Fußball. Ein Mannschaftskollege von Ihnen positiv getestet. Dann waren sie natürlich Kontaktpersonen erster Ordnung. Der eine Zwilling wurde zum Test aufgefordert, mittlerweile schon zum zweiten Mal getestet. Der zweite hat einmal ein Mail bekommen und dann nie mehr etwas. Der war dann von sich aus tätig und wurde auch getestet. Ich habe vorhin gesagt, das funktioniert alles hervorragend.
Ja, das habe ich nicht gesagt. Nicht.
Ich
bin sehr stolz auf dieses Team. Also, aber selbstverständlich,
wie kann so etwas passieren? Weil da verlieren wir die Zeit, die der Niki Popper gesagt hat. Da verlieren wir Zeit. Nickt auch der Dr. Fiedler.
Und es passieren selbstverständlich Fehler. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sind wirklich froh über jeden einzelnen Fall, den wir erfahren. Und wir eruieren jeden einzelnen Fall, wo gab es diesen Fehler. Und wenn Zwillinge, die genau denselben Abstand hatten, das müssen wir jetzt aber noch herausfinden, ob das so war, zur erkrankten Person ungleich behandelt werden, dann ist das falsch. Mhm. Oder dann kann das nicht richtig sein. Keine Frage. Darum bitte alle Fälle, wo es nicht funktioniert, uns melden. Wir gehen jedem einzelnen Fall nach. Wir haben viele kleine Systemfehler dadurch schnell gefunden und verbessern uns. Aber ich traue mich jetzt einmal zu sagen, dass wir bei 95-96% der Fälle wirklich ajour sind. Und ich bekomme jeden Tag um 16 Uhr eine Auflistung über alle positiven Personen mit der genauen Eruierung aller Cluster. Also das klappt wirklich sehr, sehr gut.
Okay, ich sehe schon, wir hätten mit eine zweite Stunde planen sollen. Können wir noch weitermachen?
Von mir aus ja.
Echt? Ja, dann haben wir keinen Stress mehr. Das ist ein Traum. Also, Telefon geht wieder auf. Wir senden noch bis um 13:45. Okay?
Gerne.
Gut, wunderbar. Super. Ja, das ist ideal. Weil, eine Mail hereingekommen unter Betreff Fredis Erfahrungen. Ich darf vorlesen. Wir, meine Frau und ich, haben uns bei einem Geburtstagsfest angesteckt und dann sehr aufgepasst, dass sich unsere beiden Kinder nicht auch noch das Virus holen. Auf Befehl, unter Anführungszeichen der Behörde, fahren dann beide nach Rötis. Der Test des Sohnes ist positiv, jener der Tochter negativ. Nach 3 Tagen heißt es, die Virenlast des Sohnes müsse überprüft werden. Die Tochter müsse auch mitkommen. Bis dahin hatte sie keine Symptome. Nach dieser Autofahrt nun hat auch sie Fieber bekommen. Dieses Handeln ist für mich unverständlich. Herr Dr. Fiedler.
Na gut, das sind Infektionsabfolgen, die man natürlich jetzt retrospektiv so nicht beurteilen kann. Also da müsste man dabei gewesen sein, um da wirklich schlüssig...
Die Frage ist, was ist ein negativer Test noch wert heutzutage? Das ist auch die Frage, die mir...
Es hängt vom Infektionszeitpunkt ab.
Okay.
Also wenn man infiziert ist, die erste Zeit kann ein Test durchaus negativ sein. Und das ist jetzt auch nicht ganz genau festgelegt oder immer klinisch so, wann ein Labortest ganz genau positiv wird. Also das sind Erfahrungswerte. Wir wissen, also wir weisen Virus nach und gleich nach einer Infektion ist es möglich, dass man das Virus noch nicht nachweisen kann. Aus diesem Grund ja auch die 2 Testungen.
Okay, also man hatte Kontakt, Hausnummer, mit einer positiv getesteten Person, Samstag X. Dann, bis man das ins Laufen kommt, hat man getestet am Mittwoch, Tag 3. Da kann man noch nicht genau sagen, ob das dann wirklich so ist. Also macht man vielleicht am Freitag nochmal einen Test. Martina Rüscher. Ja, habe ich das verstanden?
Das so richtig? Ist völlig richtig. Wir haben eine Inkubationszeit, die etwas länger dauern kann. Beim einen bricht die Krankheit früher aus, beim anderen später und beim dritten gar nicht. Darum testen wir auch zum Beispiel alle Kontaktpersonen immer am Tag 0 und am Tag 5. Und 40% aller abgesonderten Kontaktpersonen werden positiv. Hat man aber nach 10 Tagen immer noch kein Symptom gehabt, dann ist man gesund und man hat sich nicht infiziert und man kann da wirklich sehr beruhigt wieder alles unternehmen.
Und kann er auch irgendwelche Quarantänebestimmungen vergessen?
Die Quarantäne wird immer nur für 10 Tage ausgerufen. Hat er innerhalb dieser 10 Tage keine Symptome, gilt er automatisch als gesundet.
Also zu Fredis Erfahrung zurück, damit wir das noch klären. Die Tochter, es war nicht klar, dass die Tochter das nicht vorher schon hatte. Beim
Korrekt.
Ersten Test.
So ist es. Okay. Es wäre natürlich auch nicht ganz schlau, dass Sie mit einer infizierten Person gemeinsam im Auto zum Test gefahren sind. Das hätte man vielleicht auch besser regeln sollen mit 2 Autos.
Deshalb ist der Vater der Kinder auch relativ ungehalten, sagen wir so. Christoph Holzer, wir gehen über 14 Uhr drüber, ohne Nachrichten, wir können weiter senden. Das ist schön. Toll. Herr Weber aus Sat 1.
Die Landesregierung hat es bis dato gut gemacht. Ich würde allerdings die Jugendlichen nicht mehr so kontrollieren. Der Durchseuchungsgrad wäre schneller zu erreichen wie in Schweden. Auf die ältere Bevölkerung würde ich stark Rücksicht nehmen. Das Personal der Altenheime, Spitäler fast täglich testen. Und ich denke, dann kommen wir sehr, sehr gut durch diese Geschichte zurück. Nicht mehr bei diesen Jugendlichen. Das hat keinen Wert. Schweden zeigt, das geht gut, wenn man hier durchseucht. Und die haben die Wirtschaft mehr so nicht so stark herunterfahren.
Immer wieder kommt das Beispiel Schweden, Herr Dr. Fiedler, bitte.
Ja, wir haben natürlich während oder durch die Zeit der Pandemie Schweden sehr genau beobachtet. Und am Anfang war es auch nicht klar, vielleicht ist tatsächlich der schwedische Weg ein besserer oder wäre ein besserer gewesen. Wir waren da sicherlich offen. Wir haben da sehr viel dazugelernt. Fakt ist, dass Schweden in einer ungefähr gleichen Bevölkerung wie Österreich, 1 Million mehr oder 800.000 mehr, 12 oder 13 Mal mehr Tote hatte als Österreich. Also das kann man nicht jetzt einfach unter den Tisch kehren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren jetzt auch nicht so viel besser. Also Schweden, die schwedische Wirtschaft, obwohl die Gastronomie und so weiter offen war, erstens einmal sehr viele Betriebe, Volvo zum Beispiel war auch zu, während der März-April-Zeit. Also verschiedene große schwedische Betriebe haben sich auch daran gehalten. Und Schweden hat natürlich noch das Problem gehabt, dass sie eine andere Strategie gefahren haben als wie die Nachbarländer. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die anderen Nachbarländer, Finnland, Dänemark, Norwegen, aber auch Deutschland wieder aufgemacht haben, war Schweden isoliert. Also niemand wollte jemand aus Schweden reinlassen. Das hat natürlich auch dem Handel, dem Tourismus etc. sehr stark geschadet, also diese Strategie. Also summa summarum ist Schweden nicht besser gefahren als die anderen Länder, aber mit einer sehr viel höheren Mortalität. Vielleicht darf ich noch eine Anmerkung machen an die Durchseuchung. Das ist geistig auch so ein bisschen herum. Um wirklich die Epidemie bei diesem Virus zu unterbrechen, brauchen wir eine Durchseuchung von 60%. Entweder durch natürliche Infektion oder durch eine Impfung. Die Erfahrung, die wir haben bisher weltweit, auch in Ländern mit einer sehr, sehr hohen Virusprävalenz, wenn ich denke an Italien, an Spanien, das haben wir bestenfalls 15% erreicht. Also wir sind meilenweit entfernt von diesen protektiven 60%, die ich brauche, dass die Epidemie lokal in sich zusammenbricht. Also das hat nicht funktioniert und das werden wir auch auf natürlichem Weg so nicht erreichen.
Dann der Herr Meier aus Wald am Arlberg. Er bezieht sich auf den Anruf vom Herrn Simmer im ersten Teil der Sendung.
Und da hat er die Frage gestellt, wegen zum Beispiel der Hakti, warum die Meinung F das nicht weiter transportiert wird. Und ich bin ganz total überrascht gewesen, wie der Herr Doktor da bei euch im Studio die Frage richtig umgangen ist, weil eine richtige Antwort war das nicht. Das ist zwar seine Antwort gewesen, in Servus TV hat man das gebraucht, aber die öffentlichen Medien in ORF und andere Meinungen richtig schön abgedruckt ist meine Meinung. Und da wäre mal eine klare Antwort, ein klares Statement von der Politik und auch von den Medien, warum, dass die anderen Meinungen so zerdrückt werden.
Also ich antworte zuerst für mein Medium. Vielleicht liegt es an mir, ich habe hier in dieser Stunde Narrenfreiheit. Ich könnte interviewen, wenn ich will. Mir gibt es keinerlei Fuß- oder Hand- oder Zungenfesseln, mit dass ich jemanden nicht interviewen darf. Das ist auch, soviel ich weiß, für den ganzen ORF gültig. Das kann ich nur immer wieder betonen. Die Politik, Martina Rüscher, welche Berater die Politik und welche will man nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn diese vielen, vielen unterschiedlichen Expertinnen und Expertenmeinungen, die versuchen wir zu bündeln und wir versuchen ein Portfolio von vertrauenswürdigen Quellen zu schaffen und da verlassen wir uns natürlich am Ende auch vor allem auf die Wissenschaft. Und ich darf wirklich versichern, wir sind allen diesen Meinungen gegenüber sehr offen, wir hören uns alles an, wir nehmen das alles mit in unsere Beratungen und versuchen dann aber auf der Grundlage aller Rückmeldungen, die wir bekommen, die richtige Entscheidung mit dem gesamten Team zu treffen. Und was ich noch dazu sagen muss, wir versuchen uns auch, wir haben eine Verantwortung. Es gibt immer einen Best-Case und ein Worst-Case-Szenario. Unsere Aufgabe ist es, oder meine als Gesundheitslandesrätin, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, auch wenn das Worst-Case-Szenario eintrifft, gut geschützt sind. Und darum ist es gut, wenn einige Experten glauben, das wird nicht so schlimm, das ist in Ordnung und wir freuen uns alle, wenn es so ist. Aber ich muss dafür vorbereitet sein, dass wenn es anders wird, dass wir das auch schaffen.
Neues bei Neustädter. Das ist Meinungsfreiheit.
Ja, wunderbar, das stimmt. Und heute sogar mit Überstunden. Wir haben die Sendung verlängert, weil das Informationsbedürfnis der Hörerinnen und Hörer wieder sehr groß ist. Und verdienstvollerweise bleiben Martina Rüscher, Gesundheitslandesrätin und Armin Fiedler noch ein wenig länger bei uns hier im Studio. Charlie Walter aus St. Anton, hallo.
Was wir anfangen müssen in der heutigen Zeit ist das, dass wir
die neue Zukunft. Keiner weiß, was in 3 Wochen ist. Keiner weiß, was in 1 Monat ist oder in 2, 3 Jahren. Ob wir aufhören, einander Schuld zuweisen. Oder das, was in der Vergangenheit war, der hat das schlecht gemacht und der hat das schlecht gemacht. Die Amerikaner sind sowieso alles Vollidioten und sowas. Wir müssen das aufhören. Wir müssen wirklich die Zukunft neu denken. Wir müssen auch lösungsorientiert denken. Und logisch wird es für viele unbequem. Die Lösungen sind unangenehm. Aber man muss es akzeptieren. Die Maske ist eine Einschränkung, aber zugleich eine Erweiterung des Freiraumes. Hätte man die Maske nicht, dann müsste man der Hand lieben und so weiter. Ich denke, man muss aufhören, das Ganze, die ganzen Verordnungen zu hinterfragen. Wenn man das tut, kriegt man eine Wut sozusagen, weil es für einen unbequem wird.
Der Charlie Walter aus St. Anton war das. Die neue Zukunft, Armin Fiedler, wie schaut die aus?
Ja, ich stimme dem zu. Insofern aber möchte ich da anfügen, dass wir natürlich in einem permanenten Lernprozess stecken. Und wenn man lernt, macht man Fehler. Also diese Fehler macht man nicht absichtlich, die macht man nicht aus Unkenntnis, weil man einen Job schlecht gemacht hat, sondern ganz einfach, weil wir mit einer Situation zu tun haben, die absolut neuartig ist. Das ist auf der Epidemiologie, auf der epidemiologischen Basis so, das ist in der klinischen Basis so, das ist, was die Maßnahmen betrifft, so. Also das muss man eine gewisse Toleranz auch aufweisen, dass man ein bisschen Trial and Error macht. Also man versucht etwas, man sieht, das funktioniert nicht so gut, man muss noch einmal neu gruppieren, etwas eine andere Strategie verfolgen. Also da sind wir nicht allein in Österreich, das wird in allen Ländern so gehandhabt. Und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass wir es mit einem neuen Erreger zu tun haben und nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, den in den Griff zu bekommen.
Martina Rüscher, hatte man über den Sommer in der Landesregierung bei den Verantwortlichen diese Spannung, wie wir sie März, April, Mai hatten? Oder hat man schönes Wetter, die Zahlen, alles toll? Das können wir erklärt durchs Mundschnufen sagen.
Ja, also manche Teams konnten das natürlich, nicht die Gesundheitsbehörde. Wir haben diese Zeit der Ruhe genutzt, um uns gut vorzubereiten. Es gibt ein neues Krisenhandbuch. Wir haben alle Strukturen völlig neu aufgegleist, von der Krisenstruktur in die Regelstruktur übergeführt. Wir haben alle Maßnahmen mit allen Ressorts durchdiskutiert. Wir wissen ganz genau, was ist bei welchem Fall zu tun. Die Abläufe verbessert, die Schnittstellen verbessert. Da gibt es wirklich viel, viel zu tun. Und ich bin sehr dankbar. Wir haben ein sehr, sehr engagiertes Team und ich kenne die Menschen, die hier Tag und Nacht, viele Nächte im Einsatz stehen. Die geben ihr Bestes und wir fühlen uns da gut aufgehoben.
Gut, dann hat der Hans angerufen. Was heißt Worst Case, möchte er wissen?
Ja, aus Ihrer Sicht jetzt? Mein Fehler, man sollte deutsche Begriffe verwenden. Worst Case bedeutet, den schlechtesten Fall anzunehmen und sich darauf vorzubereiten und auf den besten Fall natürlich zu hoffen.
Gut, die Frau Gatterer möchte wissen, ob sie am Wochenende in Südtirol fahren kann, was sie Voraussetzungen erfüllen muss.
Sie muss nichts mitbringen, denn Italien und Südtirol, dafür besteht keine Reisewarnung. Man kann das nachlesen, auch auf der Seite des Bundes, des BMIAs, für welche Länder das gilt. Sie soll sich bitte darauf gefasst machen, dass eventuell an der Grenze Gesundheitskontrollen durchgeführt werden. Das kann sein, also etwas Zeit einplanen, aber ansonsten alles gut.
Der Herr Grafenauer ist am Apparat.
Ich habe letzte Woche mit dem Land von Radlberg telefoniert, wegen der Corona-Situation. Weil von mir ein Familienmitglied ist in der Walgau-Kaserne stationiert und der hat man in Heimquarantäne versetzt. Also er hat, aus der Walgau-Kaserne ist er abgezogen worden nach Hause, weil er einen Corona-Fall gehabt hat in der Walgau-Kaserne. Und meines Erachtens ist das eigentlich nicht korrekt, weil das Bundesheer hat eigentlich die Möglichkeit, eine Quarantänestation herzustellen.
Sagt der Herr Grafenauer.
Ja, das ist grundsätzlich die übliche Vorgangsweise. Ich nehme jetzt mal das Bundesheer als einen Arbeitgeber wie alle anderen auch an. Wenn Personen krank werden, werden sie nach Hause geschickt, um auch das Risiko zu reduzieren, dass sich das im eigenen Betrieb ausweitet. Ob das Bundesheer selbst in der Lage wäre, eine Quarantänestation einzurichten, ja, davon gehe ich aus. Solange wir das aber so noch handeln können, würde ich das im Moment einmal als richtig sehen.
Okay, dann der Paul Trumm aus Mauren.
In Österreich habe ich gemerkt, die Leute wiegen sich, glaube ich, ein bisschen in einer falschen Sicherheit mit der Maske, weil ich war jetzt drüben letzte Woche mal auch einkaufen, dann stehen teilweise Leute hinter dir, einen halben Meter dahinter. Und dann habe ich dann zu einer Frau gesagt, können Sie da ein bisschen mehr Abstand halten? Ich habe ja eine Maske, dann heißt es dann, oder? Und bei uns da herum in der Schweiz, wir haben praktisch nirgends eine Maske an, nirgends, außer im Autobus und vielleicht beim Doktor, aber sonst nirgends. Und wir haben ja eigentlich auch komischerweise die besseren Fallzahlen in der Schweiz, oder so pro 100.000 Neuinfizierte hat die Schweiz 34, Österreich 47 und Liechtenstein hat 10. Darum versteht es mit der Maske langsam nimmer. ist es wirklich so was Wichtiges, weil wir haben keine Maske und wir haben die besseren Fallzahlen. Ich meine, an irgendwas muss es liegen.
Armin Fiedler, die Maske, was bringt sie wirklich? Könnte man endlos diskutieren.
Ja, am Anfang, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, da gab es durchaus kontroversielle Diskussionen um die Maske. Was bringt es persönlich, was bringt es der Allgemeinheit? Also kann ich mich selbst schützen und mit was für Masken schütze ich mich selbst? Mhm. Wenn alle Masken tragen, wird natürlich die Gemeinschaft geschützt. Aber ganz wichtig, irrespektive, was das betrifft, und in der Zwischenzeit sind da sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt worden, die klar beweisen, dass die Masken durchwegs was bringen. Aber es kann nicht die einzige Maßnahme bleiben, wie der Hörer gesagt hat, nicht das Abstand halten, auch mit der Maske, andere Hände waschen, Händehygiene und so weiter. Das sind alles Dinge, die dazukommen. Vielleicht noch ein Wort dazu, die Fallzahlen von Ländern zu vergleichen. Auch sehr schwierig, das auf eine einzelne oder wenige Maßnahmen direkt zurückzuführen. Nicht? Also ich habe vorhin gesagt, dass zum Beispiel in Österreich war sicherlich ein großer Faktor, dass wir möglicherweise die Reiserückkehrer aus dem Balkan unterschätzt haben. Das ist vielleicht in der Schweiz etwas anders. Ist auch schwer, größere Länder mit ganz kleinen zu vergleichen. Also jetzt Liechtenstein zu vergleichen mit Österreich oder Gesamtösterreich ist auch schwierig, weil da natürlich die Fallzahlen ganz unterschiedlich sind, auch auf 100.000 gerechnet. Also man muss da ganz einfach Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und ganz wichtig ist, dass einzelne Maßnahmen niemals sozusagen die Epidemie wirklich in den Griff kriegen können.
Der letzte Anrufer für diese verlängerte Neues-Bernhardstädter-Sendung, der Peter aus Dornbirn.
Welche Maßnahmen werden eigentlich für die Stufe Rot bereits vorbereitet oder im Hintergrund sozusagen im Standby gehalten? Geht das dann wieder mit den Infektionsambulanzen, mit den Arztterminen, die Infrastruktur, die tragende, auch der ORF, dass man dann wieder abgrenzen muss und Bereiche schaffen? Sind da bereits Maßnahmen in Vorbereitung?
Sagt der Peter aus Dornbirn. Gilt das noch, Martina Rüscher? 100 Infizierte pro 100.000 ist Stufe Rot.
Korrekt, ja, das okay. Ist einer von vier Indikatoren.
Bei 50?
Wir sind im Moment zwischen 37, 50, 58, waren auch schon teilweise okay. Bei 78 in einzelnen Städten, Gemeinden, Regionen. Okay. Genau, es geht
also
ziemlich rund.
Rot ist nicht so unwahrscheinlich.
Es kann durchaus sein. Dann ist immer noch die Frage, wie sehen die drei anderen Indikatoren aus? Können wir die Cluster nachvollziehen? Welche Ressourcen haben wir in Spitälern und auch bei den Testungen? Und dann wird entschieden.
Welche Maßnahmen haben Sie im Köcher?
Wir haben auch für die Stufe Rot alles vorbereitet mit allen Ressorts und wie der Anrufer auch schon richtig gesagt hat, es ist korrekt, es würde die Infektionsordination wieder hochgefahren. Das kann aber auch schon früher passieren, auch schon bei der Stufe Orange, wenn sich die Lage zuspitzt. Denn es hängt ja immer noch davon ab, ist jetzt nur eine Gemeinde betroffen oder eine kleine Region, wie zum Beispiel das kleine Walsertal, dann werden dort andere Maßnahmen kommen, wie wenn es das gesamte Rheintal betrifft. Es wird das Notversorgungszentrum wieder aufgebaut werden, sobald die Fallzahlen in den Spitälern steigen. Auch da merken wir einen leider ansteigenden Trend. Wir hatten letzte Woche 8 Patientinnen und Patienten im Spital. Heute sind es 13. Letzte Woche 2 auf Intensivstation. Heute sind es 3. Alle 3 bereits beatmet. Also wir merken, auch da zieht es wieder Kreise. Es kommen Maßnahmen im elementarpädagogischen Bereich und in der Schule. Teilweise auch wieder Homeschooling. Es gibt Einschränkungen für die Besuchsregelungen. Dann wirklich sehr strikt und streng in den Pflegeheimen, in den Spitälern und so weiter und so fort. Aber ich möchte noch dazu sagen, wir setzen jetzt auf Gelb und auch Orange teilweise, um Rot zu verhindern. Wir möchten jetzt dazu aufrufen, auch wenn es nur Empfehlungen sind, helfen Sie bitte mit, helfen Sie uns, dem gesamten Team, schützen Sie auch Ihre Nachbarschaft und die Kontakte, denen Sie begegnen, und dann wird es uns gemeinsam gelingen.
Schlussappell, Armin Fiedler.
Ja, Schlussappell. Ich glaube, wir haben einen Sommer gehabt, wo wir möglicherweise uns in zu großer Sicherheit gewogen haben. Ich glaube, wir sehen jetzt an den Fallzahlen, dass wir uns wieder ein bisschen mehr besinnen müssen, auf der einen Seite uns selbst zu schützen und vielleicht ein Appell auch an die ganz jungen Menschen, auch durch ihre Mitarbeit andere, die älteren Menschen zu schützen und ihre Familie, ihre Eltern, Familienmitglieder zu schützen und auch in dem Sinn als Gemeinde zu denken und nicht nur an sich selbst zu denken. Nicht? Also da gibt es sehr viele Maßnahmen, wo wir erwarten, dass ganz einfach auch das breit in der Bevölkerung angenommen wird. Also wir tun wirklich unser Bestes, was die technische Arbeit im Hintergrund betrifft. Ich glaube aber, wir müssen, wie wir auch im Lockdown, während der Zeit im März und April, dass wir an die Mitarbeiterbevölkerung, auf die Mitarbeiterbevölkerung zählen müssen. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir das Nachsehen.
Martina Ruschamin, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke, dass Sie länger da waren. Es ist 14.08 Uhr zu einem Ruf. Und alles Gute, wichtige Arbeit, die Sie machen. Bis bald.
Vielen Dank auch euch. Danke.
Danke für die Einladung.